Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe vom Süd-Nordfunk. Ihr hört uns bei Radio Dreieckland in Freiburg oder in einem freien Radio in eurer Region. Hier im Studio in Freiburg ist die Maike.
Und die Katja, hallo.
Und da müssen wir auch schon gleich loslegen. Wir haben viel vor heute. Wir hören das Podium, den Mitschnitt vom 20. September aus dem Colombi-Park. Die erste Ü-Live-Sendung mit dem neuen Ü-Rat von Radio Dreieckland. Los geht's aber mit Rap als Revolution und der Kollegin Rüfi. Viel Spaß.
Paris, 18. September 2021. Dieses Datum wird wahrscheinlich in den Erinnerungen vieler Kameruner bleiben. Denn heute findet das Konzert des legendären Rappers General Valsero statt. Im Zenit, einer der größten und prestigeträchtigsten Konzerthallen Frankreichs, soll das selbsternannte Kind der Revolution performen. Papa lässt er sich von seinen Fans nennen. Er ist für viele die Stimme der Freiheit, die Stimme der Dezombifizierung. Denn für ihn sind alle Menschen, die den Drang verlieren, für ihr Leben und ihre Freiheit zu kämpfen, also alle Kameruner, die das derzeitige politische Regime unterstützen, Zombies. Das Wort hat er vor allem während der Präsidentschaftswahlen 2018 in Kamerun aktiv verwendet.
Zombie, 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 Zombie.
Um 20 Uhr soll das Konzert losgehen. Für viele wird hier kamerunische Geschichte geschrieben. Deshalb sind hier und da kamerunische Fahnen, Trikots und traditionelle Anzüge zu sehen. 7.300 Tickets sind laut den OrganisatorInnen verkauft worden. Eine gute Gelegenheit für viele Entrepreneurs, sich bekannt zu machen und mögliche neue InvestorInnen oder KundInnen zu finden. Diese Gelegenheit hat Justin Locke ergriffen. Er selbst nimmt heute nicht am Konzert teil, sondern nutzt diesen Raum aus, um seine neue App, Camix, und deren Eigenschaften bekannt zu machen.
In einem Konzert von Valsero erwartet man natürlich viele Leute und der Raum, der Zenit, passt auch dazu. Das ist ein Raum von mehr als 6.000 Plätzen. Und wenn man zum Ziel hat, mehr als 3.000 Kamerunerinnen von der Diaspora zu gewinnen, dann ist es der richtige Ort, um seine Flyer zu verteilen. Wir haben schon einige verteilt. Eine Person von 5 wird etwas nehmen und wir machen uns dadurch bekannter.
Für viele war es besonders wichtig, das Konzert an sich nicht zu verpassen. Das ist auch der Fall für Bernard Choutin, ehemaliger kamerunischer Fußballprofi, der als Stürmer spielte.
Überall, wo die kamerunische Kultur ist, muss ich auch da sein. Denn es ist die Kultur, die das Land ehrt. Ich denke, heute denn je lebt die kamerunische Kultur. Und Valsero, unabhängig von seiner revolutionären Seite, ist in erster Linie ein Künstler. Und das ist der Künstler, den ich heute unterstützen möchte. Ich denke, alle KamerunerInnen, die heute hier sind, wollen in erster Linie den Künstler unterstützen. Und wir sind stolz zu sehen, dass Valsero die kamerunische Kultur so hochtragen kann.
Für Bernard Choutin wird heute die Politik erstmals zur Seite gelegt. Es soll in erster Linie um den Künstler und die Kultur gehen. Dieser Ansicht ist Je Point Rémy Ngono nicht. Der berühmte Politik- und Sportjournalist ist der Meinung, dass es hier mehr darum geht, ein politisches Zeichen zu setzen.
Wir sind nicht in erster Linie wegen der Musik hier. Zwar ist die Musik eine Botschaft, aber wir sind vor allem hier, um einen Kämpfer zu ermutigen, damit auch andere diese Fackel ergreifen können, um zu verstehen, dass am Ende des Leidens eine Belohnung steht. Deshalb sind wir mit Valsero gekommen, um ihm zu sagen, du musstest das Kreuz tragen, du musstest die Dornen auf deinem Kopf tragen. Diese Dornen wurden zu einer Krone.
Spätestens als der Professor Maurice Kamto, Hauptakteur der Opposition in Kamerun, seinen Auftritt in der Konzerthalle macht, ist allen klar, dass diese Veranstaltung mehr einer politischen Revolution ähnelt als einem reinen Musikkonzert.
Musik
Das Publikum tobt und scheint vergessen zu haben, dass der eigentliche Star des Abends noch kommen soll. Das versucht Kelly White, eine der zwei ModeratorInnen des Abends, wieder aufzufangen.
Ladies and Gentlemen, we hope you are enjoying yourself and many more surprises are coming. We would like to ask you to let our guests, just like yourself, have their seat and enjoy the evening. We would have wanted it to you, please, but we will not move it this soir. Et ça peut être commencé. Alors on va demander à tout le public.
Es gibt mehr Überraschungen für den Abend, meinte die Moderatorin, die einen Wert darauf legte, ihre Moderation auf Englisch und Französisch zu führen, damit die Spaltung zwischen englisch- und französischsprachigen KamerunerInnen aufgehoben wird. Um 21 Uhr macht dann General Valcero seinen Auftritt auf der Bühne. Mit der kamerunischen Fahne, die er in den Händen hält, markiert er, dass er das ganze Land vertreten möchte. Mehrmals kam General Valcero schon wegen seines Engagements und seines Aktivismus ins Gefängnis. Seine politische Reise begann im Jahr 2002. In seinen Liedern drückt er offene Kritik gegenüber der Langlebigkeit vom aktuellen Präsident Paul Biya und seiner Regierung aus. Ohne Mitglied einer politischen Partei zu sein, ist er seit 2018 ein offener Unterstützer von Maurice Kamto. Am 26. Januar 2019 nahm er an einer von der MRC organisierten Demonstration teil. Darauf wurde er auf dem Weg zur Abholung seiner Tochter verhaftet und inhaftiert. Künstler wie Tikenja Fakoli und NGOs forderten seine Freilassung. Wie Mamadou Moutar, Albert Zonga, Celestin Jamen und viele weitere blieb er im Gefängnis und wurde erst Anfang Oktober in der zweiten Entlassungswelle freigelassen. Später reiste er nach Frankreich, wo er nun im Exil lebt. Bis jetzt sind noch weitere 123 Personen in kamerunischen Gefängnissen, die an dieser Demonstration teilgenommen hatten. Bei seinem Konzert erinnert Valcero an sie und fordert mit seinen Fans ihre Freilassung. Es ist ein Konzert der Forderung, eine Revolution, aber auch ein Konzert der Liebe zum Heimatland, wie es Valcero wiederholt.
Sind alle Provinzen meines Landes heute hier vertreten? Liebe Kinder, warum haben Sie Angst vor Liebe? Warum haben Sie Angst davor, dass wir Ihnen Liebe geben? Heute ist kein Rap-Konzert. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Befriedung unseres Landes. Es liegt an uns zu entscheiden, ob wir einen Kampf beginnen oder ob wir ihn beenden wollen. Wir sind stark, das wissen wir. Aber wir sind nicht stark, wenn wir ständig andere Menschen vernichten. Selbst wenn sie versuchen, uns zu vernichten, werden wir sie mit Liebe erfüllen. Denn alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu unserem Land.
Hier sollen KamerunerInnen nicht mehr nach ihren Stammgruppen identifiziert werden. Tribalismus, eines der größten Probleme momentan im Land, soll bekämpft werden.
Ich möchte, dass ihr stolz darauf seid, ein Bamenda Boy zu sein. Stolz, eine Bakweri Girl. Stolz, ein Bafusam Guy zu sein. Stolz, ein Eton Boy zu sein. Wir sind alle eins. Und das ist die Liebe, die wir heute feiern. Weiter so für Kamerun.
Das Publikum ist zufrieden. Die Fans sehen ihre Erwartungen erfüllt.
Es war wirklich großartig. Die Künstler waren großartig. Es ist sehr gut gelaufen. Wie Sie sehen, alle sind glücklich.
Es sollte der Sieg der Meinungsfreiheit sein, der Sieg der Verbundenheit aller Kameruner jeglicher Herkunft. Und das ist gelungen. Richard Bona war da und hat super performt. Kares Fotso auch. Valcero selbst. Es war großartig. Und zur Krönung kam der Großvater, das Ikon Tala André Marie. In Höchstform. Es war schön.
Ich fand es gut. Die Botschaften waren sehr bewegend. Ich würde gerne mehr von solchen Veranstaltungen sehen.
Zum Konzert kamen nicht nur Menschen aus Frankreich. Teilweise hatten sie lange Wege. Das ist der Fall von Tourbe Julon, ein Rapper, der von Den Haag in den Niederlanden gekommen ist. Für ihn war das Konzert ein Erfolg, auch wenn er sich gewünscht hätte, dass sich Valsero nach dem Auftritt Zeit mit seinen Fans nimmt.
En fait, quand moi je venais soutenir la musique camerounaise. Je venais soutenir quelqu'un que je.
Ich bin gekommen, um die kamerunische Kultur zu unterstützen, um jemanden zu sehen, den ich schon seit seinem ersten Titel Lettre au Président folge. Oder den aufeinanderfolgenden Briefen an den Präsidenten. Ich habe also das erwartet, was ich heute auch erlebt habe. Aber ich habe gesehen, dass die Leute, die für VIP-Plätze bezahlt hatten, bei den anderen waren. In der Tat gab es keine VIPs, es gab keine Sonderbehandlung. Ob man nun 90 Euro oder 35 Euro bezahlt hatte, landeten die Gäste am gleichen Ort. Außerdem hat uns Valsero nicht zum Ende des Konzerts geführt. Meiner Meinung nach war es ein bisschen abrupt. Er hätte Fotos mit den Fans machen können, die sehr viel waren und darauf gewartet hatten. Sie hätten damit werben können und eine Menge CDs oder andere Dinge verkaufen können.
Für die ModeratorInnen war das Konzert ein großer Erfolg. Anis Nemani, Gründer von Bimster, einer kamerunischen Musikplattform, moderierte eine solche Veranstaltung zum ersten Mal. Als er die Anfrage bekommen hatte, zweifelte er erstmal.
J'ai paniqué parce que pour plusieurs raisons parce que ce concert on ne peut pas enlever.
Ich geriet aus mehreren Gründen in Panik. Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass dieses Konzert einen politischen Aspekt hat. Und ich bin unpolitisch. Und bisher haben wir es in meiner Redaktionslinie, in der Redaktionslinie meiner Plattform vermieden, uns mit Politik zu befassen. Dieses Konzert zu moderieren bedeutet aber, sich in die Politik einzumischen. Und das war meine erste Angst. Die zweite Angst ist, das ist der Zenit in Paris. Ich bin kein Moderator und ich habe das noch nie gemacht. Es ist eine große Sache, eine große Verantwortung und wird auf jeden Fall mein Image und das meines Mediums beeinflussen.
De responsabilité, mais aussi en termes d'image, qu'est-ce que ça donnera justement après ce concert-là.
Im Gegenteil sprang seine Co-Moderatorin Kelly White direkt ein. Die ausgebildete Journalistin und Moderatorin hat schon mehrere große Konzerte moderiert. Allerdings fand sie dieses besonders wichtig.
Dieses Konzert war insofern etwas Besonderes, als es eine Menge Hoffnung in sich trug. Es war nicht nur ein Musikkonzert, sondern auch ein Wiedersehen, ein Moment des Friedens. Denn die Initiative geht von einem Künstler aus, der die schwierigen Momente, die die Kameruner durchleben, beseitigen will. Denn wie er in der Einleitung sagte, irgendwann muss das Massaker gestoppt werden. Es war ein besonderer Moment für die Kamerunerinnen und Kameruner, nach dieser Zeit des Covid zusammenzukommen. Es war eine Kommunion mit dem Publikum, ein Moment der Liebe, eine Wiedervereinigung mit der Kultur und vor allem zu zeigen, dass Kamerun viel mehr ist als das, was wir in den Medien auf Social Media sehen. Es ist in erster Linie eine Bevölkerung, Menschen, die sich lieben. Und das hat man in diesem Raum gesehen.
Das Konzert von Valsero war die Möglichkeit für viele KamerunerInnen, nicht nur ihn performen zu sehen, sondern weitere weltweit bekannte kamerunische MusikerInnen, wie Karès Fotso, den Bassisten Richard Bonnat, den Jazzsänger Talat André-Marie. Liebe, Freiheit und Entschlossenheit, das sind die Eigenschaften, die das selbsternannte Alpha-Tier Valsero an diesem Tag seinem Rudel weitergegeben hat.
Es funkt im Colombi-Park.
Klimaaktivismus, Care-Arbeit, Postkolonialismus. Ein gutes Leben für alle. Wir chillen, wir debattieren und wir visionieren. In Gesprächsrunden, auf einem Panel, in der Chill-Out-Akustik-Lounge und auf Stadtspaziergängen mit Ü-Rikscha und Live-Musik im Schatten alter Kastanienbäume auf der Bühne vor dem Colombi-Schlüssel.
Am Freitag, den 10. September von 14 bis 20 Uhr am Rotteckring.
Eine Veranstaltung des Südnordfunk, des Eine Weltforum und Platz für Sorge.
Mit Our Voice, IZ3W, Freiburg Postkolonial, Fairburg, dem Städtepartnerschaftsverein Vivili, Radio Dreieckland und vielen weiteren.
Es funkt.
Ihr hört eine Playback-Sendung des Südnordfunk, der IZ3W-Magazinsendung. Am 10. September hatte der Südnordfunk gemeinsam mit Our Voice eine Panel-Diskussion organisiert auf dem Aktionstag Es funkt im Kolombi-Park. Dank der Live-Übertragung mit der neuen Ü-Rikscha von Radio Dreieckland konnte das Panel live gesendet werden. Kalkton und Mondlandschaften. Was hat die Bauindustrie mit dem Klimawandel zu tun und die Klimakrise mit dem kolonialen Erbe? Darum ging es. Ihr hört also nun nochmals, warum die Zementproduktion so klimabelastend ist. Die Journalistin Ruby Traoré schildert auf dem Panel des Südnordfunk den fragwürdigen Umgang von Heidelberg Zement mit der lokalen Bevölkerung. Und die Klimarechtsaktivistin Julika Zuda setzt diese Praktiken in einen größeren Kontext. Sie erklärt, was der Fall von Heidelberg Zement in Togo und die Klimakrise allgemein mit kolonialen Kontinuitäten zu tun haben.
Vielen Dank an Chico und Amado, die haben wir gerade hier im Kolombi-Park gehört oder auf der 102,3 Radio Dreieckland. Ihr hört... die Klimabewegung, das ist ja eine der sichtbarsten sozialen Bewegungen der letzten Jahre. Also ich kann mir vorstellen, ohne so viel Druck von der Straße, da würden die Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen in 2 Wochen, die würden niemals über das Klima reden, wenn da eben nicht so viel passiert wäre. Was aber nicht so sichtbar ist in dieser Bewegung und bei diesem Thema, das ist die Perspektive rassifizierter, marginalisierter Menschen im globalen Norden, aber eben vor allem im globalen Süden. Die Menschen sind am meisten von der Klimakrise betroffen. Für die steht nicht die Future, die Zukunft auf dem Spiel, sondern da ist die Klimakrise schon eine bombastische Realität, die Lebensgrundlagen hier und heute zerstört. Trotzdem sind besonders nach dem Erstarken von Fridays for Future vor allem eben weiße AktivistInnen sichtbar, wie zum Beispiel Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Die Klimabewegung ist insgesamt recht weiß in Deutschland und BIPOC-AktivistInnen berichten auch von Rassismuserfahrungen. Und genau, darüber haben wir auch gesprochen hier mit unserem ersten Gast, hier Julika Zuda. Du hast, glaube ich, auch im Gespräch vorher gesagt, dass ihr da in Heidelberg in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch dran arbeitet, aber dass es eine sehr weiße Bewegung bleibt.
Genau.
Genau, Julika, ich stelle dich mal vor. Du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Heidelberg. Da hast du letztes Jahr dein Abi gemacht und dann einen Freiwilligendienst gemacht bei der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika, wo du dich mit sozialer Gerechtigkeit eben im Kontext von Globalisierung und Klimakrise auseinandergesetzt hast. Das vorhin auch erzählt, da ging es auch viel um das Thema, das uns jetzt heute auch bewegen wird, nämlich Ressourcen. In Heidelberg bist du dann auch mit dem Thema Zementindustrie in Berührung gekommen und warst auch Pressesprecherin bei einer Protestaktion gegen Heidelberg Zement in Daimen. Schön, dass du da bist, Julika.
Danke sehr.
Lisa, du hattest auch schon gesagt, die Klimabewegung, der Kampf um Klimagerechtigkeit wird sehr weiß dominiert, aber mittlerweile ändert es sich auch. Es gibt Organisationen wie das Black Earth Kollektiv in Deutschland, eine Gruppe von schwarzen Menschen, Indigenen und Person of Color, die sich in Leipziger Klimacamp und bei Ende Gelände kennengelernt hatten. Und sie haben eine Gruppe gebildet für die Gruppe kritisiert vor allem, dass die Geschichte, also dass Kolonialismus und Klimakrise zusammen gedacht werden sollte. Heute wollen wir auch hier das versuchen, auf Kolonialismus und zusammen mit Klimakrise zu schauen. Und dafür haben wir den konkreten Fall von Zementproduktion in Togo, beziehungsweise die Aktivitäten von Heidelberger Zement und seiner Tochter Fiemel. Heidelberger Zement ist der größte ausländische Investor in der ehemaligen deutschen Kolonie Togo. Mit dem autoritären Regime in Togo steht das Unternehmen aus Heidelberg auf gutem Fuß. Aber die Bevölkerung selbst profitiert nicht davon. Auf lokaler und internationalen Ebene werden deswegen Proteste gegen den Ausbau der Zementproduktion organisiert. Dafür wollen wir jetzt am Anfang mit unserem zweiten Gast, Ruby Traoré. Ruby, du bist Journalistin, du hast auch zu diesem Thema recherchiert. Du bist eine der wenigen Frauen in Togo, die in Togo als Sportjournalistin und vor allem als Fußballjournalistin da tätig war. Auch hier in Freiburg arbeitest du als Journalistin im Rahmen von Our Voice beim Radio Dreieckland. Aber du engagierst dich auch im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Du bist Teil der Organisation Association Nature et Développement en Afrique, ANDA e.V., die in Togo und Deutschland aktiv ist und sich den Aktivitäten von Heidelberger Zement einsetzt. Danke, Ruby, dass du auch hier bist heute.
Dankeschön, Rufin. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Muss ich erst mal sagen, dass Ruby heute vielleicht auch Französisch manchmal sprechen wird, damit sie sich auch besser ausdrücken kann und ihre, also, weil das Thema heute super wichtig ist für sie.
Genau, Ruby, vielen Dank, dass du da bist. Und an dich geht schon die erste, zugegebenermaßen ein bisschen gemeine Frage. Wir haben ja hier das große Vorhaben, Kolonialismus, Klimakrise und die Zementproduktion in Togo zusammenzudenken und zusammenzuführen. Und das wollen wir jetzt, bevor wir auf den konkreten Fall schauen, erstmal so ein bisschen aufdröseln und euch deswegen am Anfang erstmal ganz allgemein fragen, was ist denn überhaupt die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klimakrise? Also warum sprechen wir darüber überhaupt? Warum fordern das KlimaaktivistInnen ein? Erstmal an dich, Ruby. Wo siehst du da die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
Dankeschön, Lisa. Also, comme Rufine l'a dit tout à l'heure, je vais plutôt parler en français pour mieux dire ce que...
Danke, Ruby. Ich werde das jetzt übersetzen. Kapitalismus und Kolonialismus und Klimakrise haben viel miteinander zu tun. Wenn man über Kolonialismus spricht, spricht man über Ausbeutung, spricht man auch über eine Denkweise, eine Art zu machen, was an anderen übertragen wurde, ohne ihren Einverständnis. Und das wurde in Afrika, in Togo zum Beispiel gemacht. Und das hat menschliche Folgen.
Une manière de vivre. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est un peu comme si c'était une exploitation, entre guillemets. Et dans cette exploitation, il y a notamment...
Das hat eine Folge davon, dass Menschen vielleicht eine andere Art zu denken oder zu machen eingeprägt wird. Aber es hat auch ganz viele Folgen auf der Umwelt, weil die neue Macht, die koloniale Macht, auch das vieles machen würde, machen kann in dem Land, ohne auch das Einverständnis von der Bevölkerung. Und auch, dass es sehr viel auch mit Kapitalismus zu tun hat und Kapitalismus eigentlich auch der Ausgangspunkt von dieser Klimakrise ist.
Et les changements climatiques qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'en Afrique, par exemple, c'est le point de départ d'une certaine vie capitaliste.
Danke, krasses Gedächtnis, Rufin. Julika, wie siehst du das? Gibt es da noch was hinzuzufügen? Worin besteht für dich so die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus?
Das Wichtigste wurde eigentlich gerade schon erklärt. Vielleicht kann man noch ein bisschen auf das Naturverständnis eingehen. Also es ist ja so, dass der Kolonialismus und die Ausbeutung, die damit einhergeht, aus folgenden Gründen geschehen ist. Also es wurde kolonialisiert, weil die kolonialisierenden Staaten erstens Zugang zu Ressourcen wollten, zweitens Einfluss und drittens Prestige. Und in dem Sinne haben sie das versucht zu rechtfertigen, indem sie eben rassistisches Denken etabliert haben, geprägt haben, unterschieden haben zwischen zivilisierten Völkern, zwischen und dagegen vielleicht auch Wildheit, Natur und dass eben dieser Begriff von Natur auch dazu geführt hat, dass sie auch gerechtfertigt haben, dass sie Natur ausbeuten können, dass sie Menschen ausbeuten können. Und aber eigentlich wurde eigentlich schon alles erklärt.
Vielen Dank. Also es geht sozusagen um so Legitimationsstrukturen von Ausbeutung, die ganz viel auch mit Ressourcen zu tun haben. Da werden wir jetzt ja noch viel drüber sprechen. Genau. Und auch um mein spezifisches Naturverständnis. Also die Idee, dass man in den globalen Süden zum Beispiel nach Togo kann und dort eine wilde Natur vorfindet, die zivilisiert wird und ausgebeutet. Jetzt müssen wir noch den Zement reinbringen. Und die Frage geht auch wieder an dich, Julika. Wieso sprechen wir über Zement? Ich muss zugeben, so richtig war mir das... bevor wir das hier alles vorbereitet haben, auch gar nicht klar, dass Zement, so sieht man ja nicht unbedingt, nimmt man nicht so aktiv wahr, aber dass das ganz schön viel mit der Klimakrise zu tun hat. Was ist denn da die Verbindung? Warum sprichst du als Klimaaktivistin über Zement?
Also Zement, erstmal ganz grundlegend, brauchen wir, um Beton herzustellen. Das ist quasi der Kleber zwischen Sand und Kies, aus dem dann Beton besteht. Und Zement ist der 8. größte Emittent der menschengemachten Emissionen. Das heißt, um sich das ein bisschen zu verdeutlichen, der Kontinent Afrika stößt quasi 4% der menschengemachten Emissionen aus. Das heißt, die Zementindustrie allein ist für das Doppelte zuständig. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, vor allen Dingen bei der Produktionsweise von Klinker. Klinker ist quasi ein wichtiger Bestandteil in Zement. Dort wird Lehm und Ton gebrannt bei 1450 Grad Celsius in so einer Röhre. Das kann man sich vorstellen, die dreht sich die ganze Zeit. Und diese sogenannten Produktionsemissionen machen quasi 50% aus. Das heißt, am Ende kommt Klinker, das ist Calciumoxid, raus und CO2. Und zusätzlich muss natürlich der Ofen noch geheizt werden. Das heißt, dort werden fossile Energiestoffe verwendet, aber auch zum Beispiel Altreifen und ganz viel Müll wird auch verbrannt. Und das ist der Grund, weshalb, warum Zement so ein dreckiges Geschäft ist.
Schon eine eindrückliche Zahl, finde ich. Also dieses, dass so die Zementindustrie allein doppelt so viel im Jahr ausschüttet wie ein ganzer Kontinent Afrika.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, Heidelberg Zement ist der zweitgrößte CO2-Emittent am deutschen DAX nach RWE.
Genau, also nach einem Kohleunternehmen, genau, Heidelberg Zement, genau, ist auch so der zweitgrößte Player so auf dem Zementmarkt weltweit. Genau, Klinker ist eine gute Überleitung. Die Klinkerproduktion, also so ein Zwischenprodukt in der Zementproduktion, da geht es ja eben auch in Togo. Genau, was wir uns eben ausgesucht haben, um da mal reinzuzoomen, was das eigentlich bedeutet, wenn so koloniale Strukturen eben wiederholt werden und die Klimakrise befeuern und damit geht.
Genau, wie du gesagt hast, Togo wird von der Dynastie, wie Ruby das gerade genannt hat, Nyasimbe. Also Togo wurde lang von Eyadema Nyasimbe regiert, der war der Präsident, bis 2005 ist er gestorben und dann wurde sein Sohn an die Macht gebracht, sein Sohn vor Nyasimbe. Das heißt, seit 50 Jahren ungefähr sind die Nyasimbe an die Macht.
La population est fatiguée. Also,
das heißt, davor haben sie, war Deutschland Kolonialmacht, jetzt kooperiert diese Regierung mit der ehemaligen Kolonialmacht. Und das wird natürlich nicht von einem guten Augen gesehen. Das heißt, wir sind von Kolonialismus in Kooperation gelandet. Und Ruby sagte gerade, dann kann jeder sich, also sie überlässt es jedem einfach einen Schluss zu ziehen und vielleicht auch selber diese Situation sich anzuschauen, dass eine Demokratie wie Deutschland kooperiert mit einer Dynastie.
Also avec un pays qui est dynastique. Je laisse chacun tirer sa conclusion.
Ruby, du hast ja auch als Journalistin in Togo gearbeitet und jetzt hier in Deutschland. Hast du viel über die Tochterfirmen von Heidelberger Zement berichtet? Erstmal zum Überblick, was macht Heidelberger Zement überhaupt in Togo?
Heidelberg Zement existe depuis environ 40 ans, also depuis 84, donc environ 40 ans au Togo. Et donc c'est une société, une multinationale allemande qui fait dans l'exploitation du clinker, du calcaire, du chaux et du sable aussi, parce que c'est un point qu'on oublie de...
Heidelberg Zement ist eine deutsche multinationale, die den Klim, also Zement aufbau, also Clinker, Calcaire und Sand auch. Und wenn man sich das anschaut, also es ist so, dass die Bevölkerungen erstmal gedacht hätten, okay, das bringt was Gutes, weil das ist eine Multinationale aus Europa, aus Deutschland und wahrscheinlich ist es gut für ihre Stadt. Aber wenn man sich zum Beispiel die Stadt Tabligo anschaut, wo die Firma dort ist, dann gibt es keine Straßen, die dahin führen, dann gibt es keine Schulen, keine Krankenhäuser. Im Gegenteil ist es eher negativ auf die Gesundheit von den Menschen, also es wirkt sich negativ auf die Gesundheit von den Menschen.
Qui vivent sont très pauvres. Enfin, il n'y a pas d'infrastructure là où les Heidelberg Cement est installé à Tabligo. La ville s'appelle Tabligo. Et pas de structure d'éducation, c'est-à-dire pas d'école, pas d'hôpitaux. Also etc. Donc,
genau, die Leute werden auch von ihren, also von ihren Wohnungen, von den Orten, wo sie leben, auch vertrieben.
Ils sont délocalisés. Les populations sont délocalisées, mais pas dédommagées.
Genau, die Leute werden vertrieben von den Orten, wo sie wohnen, aber sie werden nicht entschädigt. Genau, du hast gerade auch sehr viel über diese Umsiedlungen gesprochen. Menschen verlassen, du hast gesagt, okay, sie werden nicht entschädigt. Kannst du vielleicht noch genauer sagen, wie die Tochterfirmen mit diesen Menschen umgehen? In den Firmen zum Beispiel, was machen sie, was erzählen die Leute, die Betroffenen so?
Also l'année dernière, en 2019, nous avons organisé une marche de protestation.
Die Situation ist momentan sehr chaotisch in dem Land. Also vor 2019 wurde hier in Heidelberg hat Ruby mit einer anderen Gruppe, also mit einer Gruppe von Aktivistinnen eine Demo in Heidelberg organisiert und gemeinsam auch mit Leuten in Togo, in Tabligo, auch Leute dort auch Proteste organisiert.
Die Populationen sind delokalisiert. Und wenn die Populationen sind delokalisiert, natürlich, sie gehen in andere Lokalitäten, wo sie nicht forcément les bienvenus.
Wie wir vorhin gesagt haben, werden die Leute nicht entschädigt und die wenigen, die entschädigt werden, das ist richtig schlecht. Und viele werden, die Leute, die dann von ihren Ortschaften vertrieben werden, kommen dann in anderen Ortschaften, wo sie nicht unbedingt willkommen sind und wo dann Konflikte entstehen. Also es gibt eine große, also negative Bilanz davon. Zum Beispiel haben auch viele Leute verklagt, einzelne Personen, aber das kommt nicht weiter. Das steht immer noch vor Gericht. Noch nicht vor Gericht, aber das steht noch auf dem Tisch vielleicht irgendwo und wird noch nicht beachtet.
Also les enfants ne vont pas à l'école. Et puis ce qui est vraiment touchant, c'est que quand tu vas à Tabligo, nous sommes dans le vert. Mais le verre est carrément poussiéreux en fait, parce que l'exploitation, c'est-à-dire l'explosion, l'extraction des produits.
Viele Leute sind krank, viele Leute beschweren sich. Es ist eine grüne Ortschaft, das heißt, aber momentan sieht es gar nicht so grün aus, weil es ist sehr viel staubig. Weil also dadurch, während sie den Zement austreiben, dann wird Staub daraus und das kann man auch sehr, also das ist so richtig sichtbar auch. Genau.
On peut dire aujourd'hui avec avec also l'œil que j'ai d'ici, je peux dire que la situation est assez chaotique.
Welche sind die Auswirkungen? Welche Auswirkungen hat die Zement bzw. die Kernproduktion auf die Umwelt in Togo?
Dufine, il y a beaucoup de c'est les conséquences que tu me demandes là, Laura, les conséquences de l'exploitation. Also les conséquences sont diverses. Elles sont dans la biodiversité. Tu sais, ce vaisseau, notre also l'écosystème est d'abord dérangé.
Wir können die ganze Zeit dabei verbringen, diese ganzen Auswirkungen aufzuteilen. Aber sie sind ganz viel. Ruby hat gerade über ihre Kindheit erzählt, wo sie sehr gern erstmal in dem Dorf gewesen ist. Es gab Flüsse, es gab auch Vegetation, Natur, Bäume, Pflanzen. Aber momentan, wenn man da hingeht, ist es alles verwüstet, alles ausgetrocknet. Man spricht über die Zerstörung von der Naturlandschaft, von Raumzerstörung, man spricht über Umwiegung von Menschen, man spricht über Zerstörung des archäologischen Erbes, man spricht auch über, also das ist die Geschichte von Menschen, die da zerstört wird. Und genau, man spricht auch darüber, dass die Agrikultur negativ beeinflusst wird, dass Tiere auch nicht mehr da zu finden sind. Ruby hat zum Beispiel Elefanten ausgezählt, die nicht mal da zu finden sind und ganz viel mehr andere Tiere, die dann auch nicht mehr da zu finden sind. Und das ist zum Beispiel das Leben von auch vielen Menschen, das in Gefahr ist durch die Emissionen von CO2.
Also, ça a une conséquence directe qui est celle, par exemple, du recul de la mer, celle, par exemple, de la maladie que contractent les populations. Also, on peut passer toute la nuit à citer les conséquences de la crise climatique, also de l'exploitation de Heidelberg Cement.
Genau, ich übernehme mal kurz, stell die Frage. Genau, jetzt könnte man ja sagen, oder ich glaube, das, was ja auch Heidelberg Zement gesagt hat, oder eben Scantogo, die Tochterfirma, und was sich die Leute ja auch erhofft haben, zumindest gibt es Arbeitsplätze. Was weiß man denn über die Arbeitsbedingungen in diesen Produktionsstätten bei Scantogo?
Also, c'est assez surprenant. Also, quand j'étais encore au Togo, je voyais pas la situation du même œil. Et parce que quand tu arrives en Allemagne et que tu vois les conditions de travail des gens, mais tu te dis que nous sommes dans une jungle. Also, nous sommes vraiment dans un autre monde. Also, Heidelberg Cement.
Die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Zum Beispiel haben die Leute keine Handschuhe und die wenigen, die sie haben, die bringen sie selber mit. Keine Arbeitsschuhe zum Beispiel. Also die Leute werden 53 Euro pro Monat, also das sind 35.000 Francs CFA, das sind 53 Euro pro Monat bezahlt.
D'un employé de Heidelberg Cement. Ils sont très mal payés. Also, la main-d'œuvre est d'abord moins chère, mais en plus que c'est moins cher, ils sont mal payés. Et parce que je pense que dans la collaboration entre l'État togolais et Heidelberg Cement, la multinationale, il y a comme un acquis. Also, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. Et donc, du coup, les employés.
Genau, und die Leute, die es wagen zu protestieren, sie werden einfach gekündigt. Deswegen ist es einfacher für die Leute, die hier sind, zu sprechen und das zu demonstrieren und das anzusprechen, als die Leute, die in dem Land leben.
Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de parler quand nous sommes loin ici que de parler quand nous sommes là-bas dedans. Chaque employé de Heidelberg Cement qui ose dire que je me révolte est renvoyé. Et donc, vous imaginez la suite.
Also genau, die Sache mit den Handschuhen, das ist ja auch wirklich schockierend. Genau, als ich recherchiert habe, habe ich auch gelesen, dass ja bei diesem Abbau, bei dieser Zementproduktion, da werden ja auch zum Beispiel Schwermetalle und andere giftige Stoffe frei. Davor könnte man sich eigentlich schützen. Wenn man sich aber eben nicht schützt, ja, löst das sogar Erkrankungen aus wie Krebs, aber auch chronische Atemwegserkrankungen. Du hast jetzt, genau, wir kommen jetzt zur letzten Frage in diesem Teil zu Heidelberg Zement. Du hast gerade gesagt, die Regierung sagt, macht wie ihr wollt, so. Ihr könnt tun, was ihr wollt in diesem Unternehmen. Was ist denn die Verbindung zwischen diesem Regime von Fouf Nassingbé und Heidelberg Zement? Ich glaube, Heidelberg Zement ist ja seit 1984 in Togo, das heißt auch noch zu der Zeit von Gnassingbé Eyadema, also diesem Militärdiktator in Togo. Wie sind denn die Verbindungen zwischen Heidelberg Zement und dem Regime?
Also, qui dit Heidelberg Cement dit le régime. Also, parce que pour exister au Togo, il faut être l'ami du régime. Si tu n'es pas l'ami du régime, c'est pas sûr que tu puisses investir au Togo. Et donc, du coup.
Das Verhältnis zwischen die Regierung von Gnassingbé und Heidelberger Cement ist sehr gut. Man kann sogar sagen, dass sie sehr gut befreundet sind, weil solche Kooperationen laufen eigentlich mit der Regierung dadurch, dass die Profite, die sie machen, direkt an der Regierung profitiert. Das wird an der Regierung gegeben. Die Bevölkerung hat nichts davon. Man spricht auch über so eine korrupte Regierung, wo also Geschäfte nicht einfach offen gelegt werden für alle, sondern einfach auf freundschaftlicher Basis einfach gegeben werden an den Leuten, die mit ihnen einfach kooperieren und nicht unbedingt offen für alle.
Organiser le pays. Mais dans ce cas, dans le cas de Heidelberg Cement, je pense qu'il y a une caisse spéciale à la présidence de la République où bon, on reverse les dividendes de Heidelberg Cement. Donc ne me demandez pas comment ça se passe très bien.
Das heißt, genau, die haben ein gutes Verhältnis und sie profitieren voneinander, aber ohne die Bevölkerung.
Ja, vielen Dank, Ruby, für diese sehr plastische Darstellung von dem, was da passiert in Togo und was Heidelberg Zement dort macht mit seinem Tochterunternehmen. Wir machen jetzt gleich eine kleine akustische Pause, wo wir so reinhören in so Protest von vor Ort. Und nach dieser kleinen Pause wollen wir das dann alles zusammenführen. Also diese Aspekte, die Ruby jetzt genannt hat, eben Auswirkungen für die Umwelt in Togo, die Ausbeutung der Ressourcen dort, die sehr gute Zusammenarbeit mit dem korrupten Regime dort. Das wollen wir alles zusammenbringen und eben dann vor allem auch Julika fragen, was hat das mit Kolonialismus zu tun? Also wo kann man da diese Linie weben? Was hat das mit kolonialen Kontinuitäten zu tun? Ja, ihr habt die Proteste, diese eindrücklichen Proteste gehört aus Togo gegen eben die Ausbeutung des Kalksteins dort durch das Unternehmen Heidelberg Zement. Dort, ja, da mussten die Leute eben weg von dem Land, in dem sie gelebt haben, in dem sie auch von Ackerbau irgendwie leben und wurden zum Teil nicht richtig entschädigt vom Konzern. Ich weiß nicht, Ruby, ich glaube, du hast das rausgesucht. Möchtest du noch mal kurz erzählen, was wir da gerade gehört haben?
C'était là une protestation. Also
ja, das war eine Demo von den Bevölkerungen, die in Tabligo, Sigakong und Degbe auch demonstriert haben, um dann eine Entschädigung zu bekommen, weil sie wollten eine Entschädigung bekommen dafür, dass sie von ihren Ortschaften vertrieben wurden.
Ils ont eu cette révolte où vous entendez les cris, les chants, les désespoirs, also c'était un peu ça.
Ihr hört uns hier auf RDL live aus dem Kolumbipark. Wir sprechen über die Klimakrise und Kolonialismus und wollen über diese Verbindung sprechen, eben am Beispiel von Heidelberg Zement in Togo, das uns gerade Ruby erklärt hat. Jetzt wollen wir sozusagen vom konkreten Beispiel wieder ein bisschen rauszoomen und das Ganze mit Julika vor allem eben einordnen. Also das, was wir jetzt da eben ja, niederschmetterndes gehört haben eben aus Togo. Was hat das jetzt mit Kolonialismus zu tun? Oder wie kann man jetzt hier sagen, das sind koloniale Kontinuitäten, die sich da zeigen, eben an den Praktiken von Heidelberg Zement in Togo?
Ganz allgemein, ein Konzern wie Heidelberg Zement würde es nicht geben, gäbe es die Kolonialisierung nicht oder hätte es die Kolonialisierung nicht gegeben. Wir haben hier wieder Strukturen, dass ein deutsches Unternehmen in ein Land im globalen Süden geht und dort für Ausbeutungen und Leid von Menschen verantwortlich ist. Und Heidelberg Zement nimmt, wie wir jetzt gehört haben von Ruby, auch durch Gelder auch Einfluss auf die dortige Regierung und damit auch auf die Bevölkerung und wie gesagt, bringt dort nur Leid. Und das ist leider, erinnert leider sehr an Zustände, die es während der Kolonialzeit gab. Vielleicht kann man da auch diesen Begriff Corporate Capture mit reinbringen. Also Corporate Capture beschreibt eben, wie ein Konzern wie Heidelberg Zement Einfluss auf Politik nimmt, sei es durch Lobbyarbeit, sei es durch Sitz in internationalen Gremien oder sei es eben durch Korruption, aber eben gegen das Interesse der lokalen Bevölkerung handelt. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, dass Heidelberg Zement auch oft anbringt, dass sie ja nur Gutes tun würden für die Bevölkerung, deren Gebiete sie quasi ausbeuten. Und das ist hier ganz deutlich nicht der Fall.
Welche Rolle spielen dabei oder welche Rolle spielt dabei jetzt der Umgang mit Ressourcen sozusagen oder mit diesen Ressourcenströmen zwischen globalem Norden und globalem Süden? Inwieweit kann man da von der kolonialen Kontinuität sprechen?
Die ganzen Gewinne, die Heidelberg Zement macht, gehen an die AktionärInnen und die Vorstände von Heidelberg Zement. Also wir haben wieder einen Ressourcenfluss quasi von den oder Geldfluss von den Ländern im globalen Süden in den globalen Norden. Das heißt, der Reichtum, der eigentlich in diesen Ländern vorhanden ist und der von der Bevölkerung dort genutzt werden sollte, wird leider ausgebeutet und geraubt.
Ich fand das spannend am Anfang, als wir euch beide eben gefragt haben, was die Verbindung ist zwischen Klimakrise und Kolonialismus. Da bist du, Julika, auch eingegangen auf diese Vorstellung von Natur, die eben ganz stark hier in Europa von so kolonialen Denkmustern geprägt ist. Wo kann man da auch den Anknüpfungspunkt sozusagen setzen bei dem Beispiel jetzt?
Ich kenne mich jetzt mit der togoischen Kultur leider nicht so aus, aber zum Beispiel in Java gibt es, ich habe den Namen leider vergessen. Übersetzt heißen sie die freundlich Gesinnten auf Deutsch. Ich suche gleich nochmal den Namen raus. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die auf der Insel Java in Indonesien lebt und die eben sehr naturverbunden sind. Und dort agiert Heidelberg Zement auch und will auch dort ein Zementwerk errichten und Kalkstein abbauen. Und das würden die Menschen, die dort leben, nicht machen. Also da sehen wir schon wieder, dass ein westlicher Konzern kommt mit einem Verständnis, dass Natur benutzt werden kann, dass Ressourcen ausgebeutet werden können, was aber zum Beispiel Bevölkerung vor Ort nicht machen würde oder so nicht machen würde. Und sie brauchen auch gar kein Zement. Sie sagen, wofür brauchen wir Zement? Das kann man nicht essen.
Ja, das stimmt wohl. Ich habe über das gleiche Thema auch im Vorfeld von unserer Diskussion ein Interview geführt, auch mit einem Aktivisten aus Togo, der eben auch in der Diaspora Togolese Allemagne ist. Und der hat mir sozusagen auf diese Frage was hat das mit Kolonialismus zu tun, geantwortet mit, also diese Korruption und diese Zusammenarbeit mit dem Regime. Das ist eben auch was sozusagen so koloniale Strukturen reproduziert. Kannst du das sozusagen noch ausführen?
Also wie gesagt, also Heidelberg nimmt eben Einfluss auf die Regierung vor Ort und da wird wieder über den Kopf der Menschen hinweg entschieden. Also die Menschen haben nicht mehr das Recht oder ihr Recht wird vergewaltigt, quasi über sich zu bestimmen, über ihr Land zu bestimmen, das Gebiet, in dem sie wohnen. Und das, in dem eben diese freundschaftlichen Strukturen vorherrschen, in dem Heidelberg Zement ein autokratisches System direkt unterstützt und eben damit auch diese Strukturen festigt.
Wir sprechen jetzt ja hier über Kolonialismus und Klimakrise und versuchen, diesen Link zu machen. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, so die Klimabewegung in Deutschland ist recht weiß. Würdest du sagen, oder wie ist sozusagen deine Erfahrung, werden solche Zugänge zur Klimakrise, wie wir es jetzt gerade hier versuchen aufzumachen, wird das reflektiert in Bewegungen? Wie siehst du das? Was ist deine Erfahrung?
Von meinen Erfahrungen kann ich sprechen. Ich bin noch nicht so lange in diesen Bewegungen dabei, erst seit knapp einem Jahr. Aber in diesem Jahr habe ich viel erlebt, dass viel darüber geredet wurde, dass immer mehr Menschen versuchen zu verstehen, wie diese Sachen zusammenhängen und auch erkennen, dass man Kolonialismus und Klimakrise nicht voneinander trennen kann. Dass man Kapitalismus und Kolonialismus nicht voneinander trennen kann und dass man auch Intersektionalität nicht von beiden trennen kann.
Intersektionalität, was meinst du damit? Kannst du genau mal erklären?
Generell ist es so, dass es marginalisierte Bevölkerungsgruppen gibt. Da will ich jetzt zum Beispiel Black Indigenous People of Color ansprechen oder auch Flinter-Personen. Diesen wird oft durch eben Diskriminierung und Marginalisierung Zugang zu Ressourcen verwehrt und damit haben sie weniger Chancen, sich gegen Auswirkungen der Klimafolgen zu schützen. Außerdem ist es oft so, dass zum Beispiel Menschen im globalen Süden haben ja quasi nichts zur Klimakrise beigetragen. Wenn man sich historische Emissionen vor allen Dingen auch ansieht, sieht man, dass vor allem die Länder im globalen Norden diese Klimakrise ausgelöst haben, eben auch durch Kapitalismus, der durch Kolonialismus erst möglich gemacht wurde. Und Intersektionalität beschreibt einfach, dass Menschen aus diesen Gründen mehrfach unter der Klimakrise und unter Rassismus und Patriarchat zu leiden haben.
Ruby, möchtest du dazu auch noch etwas sagen? Also was ist für dich in diesem Fall die Verbindung zwischen Klimakrise und Kolonialismus? Also wo siehst du bei dem, was du jetzt geschildert hast, ja, die koloniale Kontinuität?
Je pense que Julie Kala déjà dit, la continuité est déjà dans le fait que c'était d'abord la colonisation et puis pour faire politiquement correct, on a trouvé la formule de la coopération nord-sud et quand on parle de coopération nord-sud...
Ruby meinte gerade Kolonialismus, also damals war es Kolonialismus und um das politisch korrekt zu sagen, ist es jetzt so eine Kooperation geworden, weil es ist das gleiche System. Es sind eine multinationale, eine europäische multinationale, die dann das Regime unterstützt und ein Regime, das also ein Diktaturregime unterstützt. Und das ist nicht nur in Togo, es ist auch in mehreren Ländern in Afrika. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von Guinea, wo vor kurzem ein Putsch gab. Und dieser Putsch kam davon, dass der Präsident ein drittes Mandat eingehen wollte. Und davor, kurz davor war er wohl in Frankreich, in Deutschland hat er Angela Merkel getroffen, danach in Frankreich und wo noch, also vielleicht erst auf Tournee in Europa und danach hat, genau, und dann auf einmal kündigt er an, okay, der macht ein drittes Mandat. Und da fragt sich die Bevölkerung immer wieder, genau, werden diese ganze Kooperationen oder diese ganze Verträge untereinander mit ehemaligen kolonialen Märkten zusammen gemacht. Und das ist das, was man auch weiterhin sieht in den Multinationalen, die dann in diesen mehreren Ländern auch implantiert sind und einfach die Länder ausräumen, ausbeuten.
Emmanuel Macron in France pour une visite d'amitié. Bon, devinez un peu. Et donc c'est un peu ça quoi. Also, il y a cette coopération cache des choses qu'on n'ose pas dire. Also, je ne veux pas dire que c'est une continuité de la colonisation, mais je vais être un peu plus soft pour dire que c'est quelque chose qui condamne et la population et qui nous condamne parce que nous avons des problèmes communs en fait.
Also offiziell eine Kooperation zwischen multinationalen Unternehmen im globalen Norden und ja, diktatorischen oder autoritären Regimen, zum Beispiel in Westafrika. Wir wollen jetzt gegen Ende unseres Panels nicht nur bei Kolonialismus, Ausbeutung und so weiter stehen bleiben, sondern auch ein bisschen aufzeigen, was machen wir jetzt damit, welche Alternativen gibt es und wie können auch diese Kämpfe, die wir jetzt ja vorhin akustisch recht eindrucksvoll gehört haben, unterstützt werden. Und dazu zuerst an dich, Julika, die Frage, wie können wir denn anders bauen? Sozusagen, wie kann anders gebaut werden? Welche Alternativen zu Zement gibt es, wenn dieser Industriesektor so viel CO2 ausstößt und zu so viel Ausbeutung im globalen Süden führt?
Es gibt drei grobe Möglichkeiten, einfach mal um das ganz allgemein zu fassen. Einmal Effizienz, das heißt, wir können weniger Klinker in unserem Zement benutzen, Konsistenz, wir können weniger Zement benutzen oder eben Suffizienz, wir können überhaupt auf Beton versuchen zu verzichten. Also es gibt verschiedene alternative Klinkerformen zum Beispiel, es wird sehr viel geforscht, zum Beispiel Biozement, das heißt, da ist der Vorteil, also es sind Bakterien, die also Mineralisierungsprozesse anstoßen und damit auch ein Kalkgebilde bilden, ähnlich wie wenn Muschelschalen entstehen. Dieser Prozess wurde quasi entdeckt und jetzt auch für die Zementproduktion versucht zu benutzen. Das gibt ein Forschungsprojekt. Der Vorteil ist halt, dass diese 1450 Grad Celsius Erhitzung in den Heizöfen wegfallen. Außerdem stößt dieser Prozess so gut wie kein CO2 aus. Gleichzeitig gibt es noch ganz viele andere Forschungsprojekte dagegen, zum Beispiel ein, was ich noch anwenden, also sagen könnte, zum Beispiel also Calcium Hydrosilikat Zement, also das ist einfach, das ist ein chemischer Prozess, wo einfach sehr viel weniger erhitzt werden muss, dann müsste es zum Beispiel bei 200 Grad reichen da. Also es gibt super viel, es gibt noch sehr viel mehr und dann könnte man zum Beispiel Gradientenbeton verwenden, das heißt, das ist noch alles ganz in der Forschung, das heißt, dass genau überlegt wird, wo Betonteile eingesetzt werden und dann eben auch innerhalb eines Betonteils unterschiedliche Mischungen verwendet werden. Das heißt, der Beton muss nur so fest sein, wie er tatsächlich fest sein muss und dadurch könnte zum Beispiel Zement eingespart werden oder Carbon Beton, also es gibt super viel. Gleichzeitig aber sind diese ganzen Projekte noch in der Entstehungsphase und wir wissen nicht, wie weit die Forschung da kommt und ob sie überhaupt im großen Maßstab einsetzbar sind. Das ist schon mal schwierig. Also was eigentlich das Beste wäre, wenn wir aufhören würden, so viel Beton zu verwenden. Also wir müssten genau uns überlegen, ob wir Häuser abreißen. Also die CO2-Bilanz ist immer besser, wenn wir Häuser sanieren, anstatt sie abzureißen. Wir müssen auch über die Art, wie wir mit Immobilien umgehen, reden. Also es kann ja nicht sein, dass es Wohnungen leer stehen, dass mit Wohnungen spekuliert wird und Wohnungen eigentlich nicht mehr für die Menschen da sind. Das ist zum Beispiel was. Und was Heidelberg Zement auch viel anbringt, ist zum Beispiel Carbon Capturing oder Carbon Capture und Storage. Das heißt, dass das ist eine Technologie, die vielleicht noch im Kommen ist. Wir wissen es nicht, es ist noch nichts Konkretes. Aber dabei soll eben CO2 wieder im Boden festgehalten werden, zum Beispiel dort, wo Öl gefördert wird, könnte man dann später auch CO2 lagern. Darauf setzt sich die Zementindustrie, aber das ist alles noch sehr unklar, ob das tatsächlich so möglich ist im großen Stil. Also alles nicht so einfach.
Das heißt, es gibt Alternativen, die du ja mit großem chemischen Fachwissen hier gesagt hast. Du hast mir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass ja Heidelberg Zement auch selbst eine Strategie hat, irgendwie weniger CO2 auszustoßen. Ich glaube, ihr Werbespruch ist auch irgendwie echt stark grün. Genau, wie bewertet ihr als Klimabewegung dieses Grün in dieser Selbstbezeichnung? Also wie vielversprechend ist denn das, was die Zementindustrie selber vorhat, um CO2-Emissionen zu reduzieren?
Ich muss mich eigentlich immer zusammenreißen, nicht zu sagen, echt stark grün gewaschen. Das ist auch mit einer unserer Sprüche quasi. Also die Zementindustrie wird nie grün sein. Also so wie sie jetzt agiert, ist es total irrsinnig zu sagen, dass sie grün ist. Also es wäre dasselbe, wie wenn wir sagen würden, dass Shell ein grüner Konzern ist. Wenn sie jetzt Shell ein neues Corporate Design geben lassen würde und sagen, die sind grün, das wäre ja auch total lächerlich. Aber Heidelberg Zement hat eine Strategie. Also was ich gerade eben schon angesprochen habe, ist zum Beispiel Carbon Capture and Storage, was eben so quasi der Deus Ex Machina ist. Also es ist noch überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt in diesem Maß möglich ist. Gleichzeitig sagen sie, sie wollen bis 2030 um -15% CO2-Emissionen reduzieren, indem sie eben auf neue Klinkerarten auf neue Zementarten setzen, versuchen effizienter, die Anlagen effizienter zu machen und somit weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen. Aber genau, das reicht noch längst nicht als Vergleich zum Beispiel. Also sie versuchen auch bis 2050 CO2-neutralen Zement zu machen, aber wie gesagt, das ist nicht sicher, ob das funktionieren wird. Im Vergleich, wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollten, müsste die Zementindustrie jetzt minus 45% der CO2-Emissionen quasi einsparen bis 2030. Und das ist nach heutigem Stand sehr utopisch.
Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Deus ex machina, das ist so eine Figur, glaube ich, ich glaube aus der griechischen Tragödie. Und ich habe mir das immer so gemerkt, dass es, wenn den Leuten, die diese Tragödien geschrieben haben, nichts mehr eingefallen ist, wie der Held oder die Heldin noch gerettet werden könnte, dann kam der Gott aus der Maschine und ein Wunder geschah. Und vielleicht ist das ein ganz treffendes Bild, um diese Strategie zu beschreiben, wie dieses wahnsinnig CO2-intensive Industriesegment sich ergrünen möchte.
Wir haben jetzt viel über Klimakrise, Klimabewegung, die Verbindung davon zu Kolonialismus, euer Engagement, deine Berichte, Ruby, dein Engagement als Klimagerechtigkeit-Aktivistin und auch die Proteste, die ihr schon organisiert habt. Was können jetzt die Zuhörerinnen und das Publikum jetzt tun, um die Proteste oder euer Anliegen zu unterstützen? So, die Frage geht erstmal an dich, Ruby.
Je pense que cet été est un été qui doit révolter tout le monde. C'est un été qui nous a amené des inondations et ça c'est.
Der Sommer dieses Jahres sollte eigentlich vielen geärgert haben, weil wir haben sehr viele Überflutungen gesehen und das ist ja die Zeit, wo wir uns ärgern, wo wir laut werden sollen, wo wir wirklich unsere Wut zeigen sollen und dann diese Alternativen, die Julika vorhin auch genannt hat, dass wir diese einsetzen, also dass wir die Macht haben, dazu zwingen sollten, diese Alternativen zu nutzen. Das heißt, wir sollen uns jetzt einfach ärgern und so Wut einfach laut schreien, laut sagen.
Par exemple. Et donc, je pense que on doit s'énerver einfach. On s'énerve et puis on gronde et puis on sort.
Und an dich, Julika, geht die gleiche Frage. Was sollen wir tun? Was soll das Publikum tun? Was sollen die Zuhörer tun jetzt, um euch zu unterstützen?
Also ich kann mich Ruby auch hier wieder total anschließen. Geht auf die Straßen, wenn euch irgendwas auffällt. Es muss nicht unbedingt um die Zement gehen, sondern wenn euch irgendeine Ungerechtigkeit auffällt, schreit es laut in die Welt, erzählt anderen Menschen davon. Erzählt den Menschen von Zement, was das für Auswirkungen hat. Erzählt ihnen von Kolonialismus und erzählt ihnen von den ganzen Kämpfen, denn eigentlich alle sozialen Kämpfe, alle ökologischen Kämpfe gehören eigentlich alle zusammen. Denn
genau, es gehört alles zusammen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, Julika und Ruby, für die kämpferischen Worte und für den Einblick in dem, was da in Togo geschieht. Wir bedanken uns auch bei allen, die hier auf der Wiese im Kolombi-Park zugehört haben und allen an den Radios bei Radio Dreieckland. Wir machen hier eine Live-Übertragung von der Hörbar und dem Aktionstag Es funkt im Kolombi-Park. Rufin und ich, Lisa, wir bedanken uns, dass ihr zugehört für das Panel und bis zum nächsten Mal.
Und wir sagen auch nochmal Danke an Lisa, an Rufin, an Ruby und an Martine, die den Beitrag geschnitten hat. Das war die Live-Übertragung vom 10. September aus dem Kolombi-Park.
Ja, nachhören könnt ihr die einzelnen Beiträge oder auch die ganze Sendung unter rdl.de oder freie-radios.net oder iz3w.org.
Und das war's auch schon wieder vom Süd-Nord-Funk im Oktober. Im Studio verabschieden sich die Maike
und Katja. Tschüss.
Aoi umi mo. Aoi isakana mo. Minna mu. Tenishita mono.